Hallo, schönen guten Morgen von mir. Habt ihr es bemerkt? Das war der sympathischste Typo, den ich jemals in dem Lied gefunden habe. Wie war das? Er will uns Freizeit geben. Du hast uns Freizeit gegeben. Vielleicht ist es ja der eine oder andere für uns ein Wort des Herrn zu sagen, mach mal frei. Aber an sich sollte da, glaube ich, Freiheit stehen, so im Großen und Ganzen. Das fand ich echt sehr süß irgendwie. Ich habe ein paar Sachen, mit denen ich erstmal anfangen möchte. Das Erste, was ich euch sagen möchte, ist, heute im Gebet ist mir allen gefallen, ich möchte jedem von euch Danke sagen, der für diese Gemeinde betet. Ich glaube, wir alle, die wir im Leiterteam sind, die wir im Lobpreis sind, die wir predigen, die wir irgendwas hier machen, wir sind euch so dankbar, dass ihr mit uns zusammen die Gemeinde im Gebet traget. Betet weiter. Das tut so gut. Okay. Jetzt habe ich dieses Gerät hier. Wir sind in der Predigtreihe zum Epheserbrief. Wir kommen weiter. Wir sind jetzt heute bei Epheser 5, 3 und 4. Und wir sind in dem Unterabschnitt Leben im Licht. Das heißt, wir haben zuerst gemacht unsere Identität in Christus und jetzt kommen wir zu Leben im Licht. Das ist die praktische Umsetzung von dem Ganzen. Und jetzt, bevor wir da richtig eintauchen, fangen wir mit einer kurzen Geschichte an. Ihr seht ein Bild, da guckt eine Frau in einen Vergrößerungsspiegel. Und ich möchte euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, meine Mutter hat unheimlich viele tolle Schminksachen. Wirklich wahnsinnig viel Zeug. Und immer wenn ich bei ihr bin, denke ich mir, ich könnte mal was Neues ausprobieren. Und weil wir heute ganz viele Frauen sind, machen wir was aus der Frauenwelt und nicht aus Bayern München. Also, ja, ich bin dann bei meiner Mutter und sie hat einen Vergrößerungsspiegel. 12-fache Vergrößerung. Gigantisch. Und ich habe mir gedacht, oh ja, ich will mal mir so richtig meine Augen so schminken, wie man das immer so schön in solchen Frauenzeitschriften sieht. Und ich habe angefangen und ich habe da rumgemalt und das Auge war super. Und dann habe ich das andere Auge gemacht und das war super. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und ich habe so lachen müssen. Ich sah aus, als wollte ich auf eine Gothic-Party gehen. Weil in dem Moment, wo ich dieses kleine Bild gesehen habe von meinem Auge, das da rumzumalen, das sah toll aus. Aber ich habe das Große und Ganze überhaupt gar nicht mehr gesehen. Und als ich dann in den großen Spiegel geguckt habe, hatte ich solche schwarzen Augen. Und das ist, wo ich heute mit euch anfangen will. Wir hören uns schon seit einer Weile praktische Anweisungen von Paulus an, wie wir unser Leben wollen und leben sollen. Und diese Anweisungen sind gut und die sind richtig. Aber es geht darum, dass wir nicht irgendwann mal nur noch auf solche kleinen Sachen gucken und darauf achten, dass wir alles richtig machen, so wie ich meine Augen da geschminkt habe und geguckt habe, dass das alles passt. Sondern es geht darum, dass wir immer wieder auch wieder rausgucken, das Große anschauen und uns fragen, warum mache ich das überhaupt? Weil wenn wir nur gucken, dass wir das einhalten, was wir einhalten müssen, dann ist das nicht aus Glauben leben, dann ist das religiös sein und einfach in dem Rahmen bleiben. Und wir wollen nicht religiös sein. Wir wollen den Glauben an den Gott, der uns liebt und der sich selbst für uns hingegeben hat, in unserem Leben wahr werden lassen. Das ist unser Ziel. Und ich möchte euch an die Predigt von Michi erinnern, aus der letzten Woche. Und er hatte drei tolle Worte, die er als Überschriften für seine Predigt genommen hat. Er hat gesagt, nicht, sondern weil. Richtig? Nicht, sondern weil. Und ich werde die drei auch aufgreifen, ich mache es nur andersrum. Ich mache weil, nicht, sondern. Das heißt, das ist das weil. Bevor wir heute irgendetwas anderes betrachten von dem, was uns Paulus heute sagt, wie wir unser Leben leben sollen, schauen wir uns das weil an. Und das weil, das war auch schon in Michis Predigt drin, aber ich greife es nochmal auf, da steht drin, Epheser 5, 1 bis 2, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Geliebte Kinder, und wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, das ist das Weil. Manchmal begegnen einem Leute und die sagen, du als Christ, du musst doch moralisch besser sein. Oder andere Leute versuchen, ein moralisch besseres Leben zu führen. Und es ist nicht unser Ziel in erster Linie, moralisch besser zu sein. Das ist nicht das Ziel. Ihr solltet nicht rausgehen und sagen, ich werde ein besserer Mensch werden. Sondern das Ziel ist zu sagen, ich möchte Gott kennen. Ich möchte denjenigen kennenlernen, der sich selbst für mich hingegeben hat, weil er mich so sehr liebt. Und es geht darum zu begreifen, es gibt Gott. Das ist das Erste, es gibt Gott. Und Gott ist gut. Gott ist nur gut. Und du bist ihm nicht egal. Gott sieht dich. Und er liebt dich. Und während Gott nur gut ist und ihm nichts Böses ist und er ewig ist, ist es bei uns nicht so. Ich glaube, jeder von uns kann jetzt die Hand strecken und sagen, wir alle wissen, dass wir schlechte Gedanken haben, dass wir falsche Sachen machen, dass wir sündigen. Immer und immer wieder. Wir sind nicht gut. Und diese zwei Sachen, die passen nicht zusammen. Das müsst ihr euch vorstellen, wie zum Beispiel Wasser und Öl. Ihr könnt es eine Weile schütteln, aber es wird nie eine Verbindung zwischen Wasser und Öl geben. Und so ist es mit uns und Gott und wir passen nicht zusammen. Aber Gott, weil er uns so sehr liebt, kam auf die Erde als Mensch, hat gesagt, du kannst dich nicht retten. Und ich will dir heute zusagen, du kannst dich nicht retten. Aber Gott kann dich retten. Und er kam als Mensch. Jesus Christus kam auf die Erde, kam für deine Schuld, kam für alles, was an dir böse ist, was an dir falsch ist, für all die Sünden, die du gemacht hast. Und er hat es ans Kreuz getragen, damit du in ihm seine Gerechtigkeit empfangen kannst. Dass du mit Gott zusammen sein kannst in Ewigkeit. Und das bedeutet es, wenn da steht, wie Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Und ich frage dich, wer ist noch für dich gestorben? Wer ist noch für dich gestorben? Und weiter steht, er macht uns zu Heiligen. Ich will dir heute einen Titel zusprechen. Du bist eine Heilige. Du bist ein Heiliger. Und das heißt nicht, dass ihr so ein Bing macht und wir alle jetzt so kleine Kreuzchen im Kopf haben, sondern heilig bedeutet, du bist abgesondert. Du bist nicht mehr von dieser Art. Du bist rein. Du bist tadellos durch ihn, vor ihm. So sieht er dich. Das ist die Stellung, die Gott dir schenkt. Und wenn ich dir das jetzt sage, dann muss das eigentlich was in dir machen. Das sollte dich nicht kalt lassen. Wenn du jetzt hier bist und dir denkst, ja, das ist mein Gott, aber das ist mir völlig wurscht, dann komm nachher zu mir und wir reden nochmal gemeinsam. Das muss in dir jetzt etwas auslösen, dass du sagst, wow, ich bin so geliebt. Ich bin begeistert, ich bin beeindruckt von diesem Gott. Und was macht das noch in uns? Es bringt uns dazu zu sagen, ich will dich auch lieben, Gott. Wenn du mich liebst, dann will ich dich lieben. Das ist doch mit Menschen auch so. Wenn dir Menschen in deinem Leben begegnen und die sind sehr nett zu dir, dann bist du normalerweise auch sehr nett zu ihnen. Oder? Macht ihr das nicht so? Bei uns ist das so. Ja, wenn mir Leute wirklich einen Gefallen tun, wenn sich Leute um mich kümmern, dann bin ich auch sehr nett zu ihnen. Und Gott hat uns wirklich das Größte gegeben und er kümmert sich permanent um uns. Und es ist an uns, ihm gefallen zu wollen. So, das ist das Weil. Und jetzt kommen wir zum Sondern. Jetzt kommen wir zum Nicht. Wir haben bisher gehört in der Predigtreihe, wir haben von Wut gehört, wir haben von Zorn gehört, wir haben von Stehlen gehört, wir haben von Bitterkeit gehört. All diese Dinge sollen wir nicht tun. Und es ist erstaunlich, die haben drei Sachen gemeinsam. Das erste ist, sie betreffen immer Beziehungen. Fällt euch das auf? Wut, Beziehung. Bitterkeit hat was mit Beziehung zu tun. Stehlen hat was mit Beziehung zu tun. Ja? All diese Dinge betreffen Beziehungen. Und zwar immer zwei Beziehungen. Die Beziehung zwischen Menschen und die Beziehung zwischen uns und Gott. Das Zweite, was die Sachen gemeinsam haben in der Bibel, wie Gott es schreibt, ist, es gibt immer ein Verbot, tu das nicht, und ein Gebot, tu das. Du sollst nicht bitter sein, sondern du sollst vergeben. Und das Dritte, was sie gemeinsam haben, sie bringen unseren Glauben und unser Leben zusammen. Oh, ich liebe es. Leute, wir müssen echt werden. Das, was wir glauben, müssen wir tun oder wir glauben es nicht. Ja, das sind Sachen, das sind ganz praktische Beispiele, die Paulus uns gibt, wo er sagt, wenn du glaubst, dann verhalte ich so. Und ich würde das als ein Geschenk sehen von Paulus, dass er sagt, ich will dir helfen, damit du weißt, wie du deinen Glauben leben kannst. Und wenn wir von Beziehung reden, so haben wir diese Woche eine ganz besondere Beziehung. Das heißt, heute geht es um die engste Beziehung. Es geht um den Umgang mit Sexualität. Paulus ist nicht Weltfremd. Und er kennt seine Leute, so, die sind von uns gar nicht so anders. Und es ist ein Thema. Und er geht darauf rein. Und deswegen hat er an die Epheser geschrieben, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Da steht's wieder, Heiligen. Auch Unanständigkeit, albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht ziemen, stattdessen aber Danksagung. Es gibt drei Möglichkeiten, wie man Sexualität sehen kann. Das erste, wie man es angucken kann, ist, Sex ist Gott. Das ist unsere Gesellschaft. Ja, wenn du irgendwas verkaufen willst, pack da irgendwie ein bisschen Sex rein. Ja, wenn du einen Film besser machen willst, auch wenn die Handlung es nicht braucht, es wird garantiert drin vorkommen in irgendeiner Form. Überall an jeder Ecke gibt's irgendwelche Anspielungen, sogar in Kinderfilmen, wirklich jede Menge Anspielungen. Man ist nur froh, dass sie es nicht verstehen. Ja, Sex wird zu Gott, es dreht sich alles darum. Und dann gibt's die Alternative dazu, Sex gehört sich nicht. Und das ist wiederum leider unser christliches Erbe ein Stück weit. Da hat die Kirche ganz schön viel mit reingebracht, dass man eigentlich sagt, ihr Christen, ja, ihr seid ja so heilig, all sowas geht euch ja nichts mehr an. Und dann gibt's die dritte Lösung. Und das ist, Sexualität ist ein Geschenk. Und es ist ein Geschenk Gottes an uns, seine Kinder. Und es ist etwas Gutes. Und wir müssen lernen, auch als Christen, das nicht einfach zu verteufeln im Sinne von, das gibt's für uns gar nicht, sondern zu sagen, nee, Sexualität ist ein Geschenk und es kommt von Gott. Aber Sexualität braucht einen Schutzraum. Und es gibt Regeln, die Gott auch gegeben hat. Und jetzt möchte ich Dorothee bitten, weil ich etwas ganz Wichtiges vergessen habe und sie wird sich gleich furchtbar ekeln. Da vorne liegt etwas zur Veranschaulichung. Das liegt da auf dem Boden und das darfst du mir mal geben. Ihr findet hier etwas, was ich gerade eben in meiner Handtasche gefunden habe. Diese Handtasche habe ich seit 6 Wochen nicht mehr in der Hand gehabt. Und ich habe darin entdeckt einen Apfel, der vor 6 Wochen wirklich toll aussah. Also vor 6 Wochen war das ein super Apfel. So gut, dass ich ihn in meine Handtasche gepackt habe, um ihn mitzunehmen, um ihn zu essen. Wenn man ihn jetzt anguckt, sieht man einen schwarzbraunen, sehr, wenn man ihn anfasst übrigens, sehr weichen, mit Schimmelpunkten übersäten, verfaulten und ekligen Apfel. Und ich habe den vorhin in meiner Tasche entdeckt und dachte mir, oh, das passt ganz gut in die Predigt, den nehme ich mal mit hier hoch. Versteht ihr? Der Apfel ist nicht schlecht, also der jetzt schon, aber Äpfel sind nicht schlecht. Äpfel sind super, Äpfel sind toll, Äpfel sind lecker. Es kommt drauf an, was wir mit ihnen machen. Und so wie es diesem Apfel nicht gut getan hat, dass ich ihn jetzt 6 Wochen lang im Auto in einer schwarzen Tasche gelegen habe lassen, gibt es Dinge im Bereich Sexualität, die Sexualität nicht gut tun. Die dann das Ganze in etwas verdrehen, was dann ungefähr so aussieht wie dieser Apfel. Das heißt, Sexualität braucht einen Schutzraum. Und Paulus kannte seine Zuhörer. Und wir schauen jetzt mal uns kurz an, wie waren denn die Epheser drauf? Unsere Predigtreihe heißt, wir sind Ephesus. Und wisst ihr was? Auch in dem Bereich sind wir Ephesus ganz schön nahe. mittlerweile. Ich erzähle euch was über Ephesus. Also in Ephesus war in Griechenland. Und die Griechen hatten die Vorstellung, dass, also von Ehe, das sieht so aus, die Frauen sind ungebildet. Also Ehefrauen sind ungebildet, die sind für zu Hause, die gehen auch nicht alleine auf die Straße. Ihre einzige Aufgabe ist es zu Hause, Kinder aufzuziehen und den Haushalt zu schmeißen. Das ist in Ephesus die Aufgabe der Ehefrau. Und ein griechischer Philosoph hat mal, und er ist, glaube ich, für nichts anderes bekannt als für diesen Satz, insofern hat einfach mal gesagt, Hetären, das sind Prostituierte, sind zum Vergnügen. Konkubinen, das sind Geliebte, die sind, um dort zu schlafen. Und Ehefrauen sind für Kinder und Haushalt. Und das war eine Sichtweise, die relativ normal war. Das war nicht anrüchig für die. Das war für die moralisch nicht verwerflich. Ihr guckt jetzt alle ein bisschen entsetzt. Für die war das normal. Das hat keiner in Frage gestellt. Und in unserer Gesellschaft gibt's auch viele Dinge. Andere, die sind für uns normal. Wenn wir das denen erzählen würden, würden die ganz entsetzt gucken. Aber für uns ist das total normal. Bloß weil es normal ist, muss es nicht gut sein. Was gibt's noch über Ephesus zu sagen? In Ephesus gab es viele Götter. Und besonders beliebt war Artemis, die Götter der Epheser, die unter anderem eine Fruchtbarkeitsgöttin war. Und es gab noch ganz viele andere. Und das hat mit sich gebracht, dass es auch normal war, jegliche Form von Ausschweifung zu leben und das Ganze dann einfach Gottesdienst zu nennen. Das war normal. Und Leute, auch davon sind wir gar nicht so weit entfernt. Wenn wir uns einfach mal überlegen, was man bei uns Samstagnachts macht oder wo man die meiste Zeit reinbringt, wofür man sich besonders schön macht, um dann das Ganze zu erleben, wir sind nicht so fern davon. Und diese Leute sitzen vor Paulus und er redet jetzt zu denen. Und er sagt zu ihnen, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Glaubt mir, da war ein Raunen. Da war ein großes Raunen im Raum. Unanständigkeit, albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht ziemen, die sollen bei euch nicht mal genannt werden. Und jetzt möchte ich mit euch mal da reingehen, weil das Worte für uns sind, die haben für uns gar keine Bedeutung mehr. Unzucht, ja, keine Ahnung. Ja. Unzucht. Und es gibt viele Belege dafür in der Bibel, dass es so sein muss, aus dem Kontext heraus bedeutet, außereheliche Sexualität zu erleben. Das heißt vorehelich oder eben in irgendeiner anderen Form außerhalb der Ehe. Und es war damals auch so. Und warum? Weil es Beziehungen zerstört. Wir kommen halt immer wieder auf den Punkt, weil es Beziehungen zerstört. Wir leben in einer Zeit, wo es so profan geworden ist, dass es gar keine... dass es der Ehe keinen Halt mehr gibt. Wenn du überall Sexualität erleben kannst, dann musst du nicht verheiratet sein. Und wenn du verheiratet bist, dann hält es dich nicht mehr zusammen und ist nicht mehr das, was du nur mit einer einzigen Person in deinem Leben teilst, sondern ist etwas, was du jederzeit mit beliebigen Menschen austauschen kannst. Und deswegen zerstört es Beziehung, wenn wir in Unzucht sind. Und jeder von uns liebt es, VIP zu sein. Ich kenne jemanden, wenn man bei dem am Haus vorbeifährt, der hat so ein Fenster und da sind tausend von VIP-Cards. Der muss irgendwie ganz gerne auf Konzerte gehen. Und er hängt die ins Fenster, damit jeder sieht, er scheint ein wichtiger Mensch zu sein. Oder Members Only. Es gibt Orte, wo man vielleicht nur etwas kaufen kann, wenn man Member ist. Und es ist dann toll, ein Member zu sein. Wir lieben es, etwas Besonderes zu sein, oder? Und ich möchte dir zusagen, du bist etwas Besonderes. Darum geht es mir jetzt gerade, dir zu sagen, du bist ein VIP. Du bist etwas Besonderes. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du deine Sexualität nicht profanisierst, sondern zu sagen, nee, das ist ein Schatz, das ist was Wertvolles, was Kostbares, was mir Gott gegeben hat. Und ich bringe das und lebe das in meiner Ehe. Das zweite Wort außer Unzucht ist Unreinheit. Noch ein merkwürdiges Wort. Schamlosigkeit. Man könnte das vielleicht so überschreiben mit alles, was einer liebenden Ehebeziehung widerspricht. Das ist jetzt noch ein bisschen blurry. Ich will auch nicht ins Detail gehen. Ich habe auch nicht drüber nachgedacht, was das alles sein könnte. Aber ich habe mir mal überlegt, vielleicht könnte man sagen, alles, was ihr nicht wollt, dass eure erwachsene Tochter tut oder mit ihr getan wird. Also vielleicht kann man für andere das immer viel besser entscheiden als für sich selber. Alles das könnte man vielleicht bei Unreinheit reinlaufen lassen. Und dann gibt's noch einen Bereich, den ich da auch reinbringe, der momentan wieder sehr groß ist. Und das ist Filme. Wisst ihr, welcher Film derzeit ins Kino kommt? 50 Shades of Grey. Wisst ihr, welches Buch ihr in jedem Buchladen kaufen könnt? 50 Shades of Grey. Wenn ihr mal auf Parental Guide guckt und schaut, wie Filme wie Wolf of Wall Street, Game of Thrones, all diese Dinge, die jetzt vielleicht dem einen oder anderen von euch nicht sagen, aber die einfach groß sind in den Medien soeben, wie die alle bewertet werden, dann steht da zum Teil dran, 10 von 10 Punkten im Bereich Promiskuität. Also das muss man erstmal schaffen. Und diese Filme sind gerade in jeder Munde. Leute, ich kenne viele Leute in meiner näheren Umgebung, nicht aus der Gemeinde, aber in meiner näheren Umgebung, die reden da ganz offen drüber. Die freuen sich auf den Film. Die kennen das Buch. Das ist normal momentan. Und ich glaube, dass das Sachen sind, wo Paulus sagt, hey, davon sollt ihr euch enthalten. Das soll nicht mal genannt werden unter euch. Ich bin froh, dass ihr alle jetzt gerade die Augen hochzieht und euch fragt, von was für einem Buch redet die? Das finde ich super. Bitte nicht lesen. Ja, das soll so bleiben. Aber es ist wichtig, dass wir uns da enthalten von. Und dann bringt er noch ein Wort, Habsucht. Und man fragt sich, was hat das mit Habsucht zu tun? Kommen wir jetzt zu Geld? Und erstens, Gebot 9 und Gebot 10 sind bis auf ein Wort identisch. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Also die sind schon relativ nah beisammen. Dann muss man natürlich auch noch mit reinsehen, dass bei den Griechen eine Frau auch noch als Sache zu sehen war. Insofern war das wirklich sehr nah. Und aber, hier geht es gar nicht so sehr um Geld, Auto oder Haus, sondern es geht darum, dass die ersten Sachen sind sozusagen Taten. Unzucht tut man, Unreinheit tut man. Habsucht ist die Motivation, die darunter liegt. Das heißt, ich will etwas haben, was mir in diesem Moment eigentlich nicht zusteht. Oder was mir vielleicht nie zusteht. Ja, wenn ich die Frau meines Nachbarn toll finde, dann steht die mir nie zu. Aber Habsucht ist das erste Ding, was sich in meinem Inneren bildet, was mich dazu bringt, einen Weg entlang zu gehen, den ich nicht gehen sollte. Und es gibt innerhalb einer Beziehung, dass es Dinge gibt, wo unser Herz sagt, das möchte ich haben, das habe ich verdient, ich habe ein Recht darauf, ich brauche das. Und es gibt es auch außerhalb der Beziehung, es gibt es auch bei Singles, dass man Wünsche hat, die in dem Moment nicht zu erfüllen sind. Ja, viele von uns, also von euch in dem Fall, weil ich verheiratet bin, wünschen sich einen Partner und das ist okay. Aber irgendwann mal dreht man sich so sehr um diesen Wunsch, dass es einen bestimmt und das ist nicht okay. Es ist gut, so zu sein, wie man in dem Moment ist und darauf zu vertrauen, dass Gott es richtig machen wird. Ich weiß, es ist hart. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Bei der Gelegenheit, verheiratet sein ist auch nicht immer leicht. Also, aber es ist auch schön. Hier bei Habsucht haben wir es wieder. Es zerstört Beziehung. Erkennt ihr das? Ja, wenn ich mit jemandem verheiratet bin und ich möchte etwas anderes haben, dann zerstört das unsere Beziehung. Wenn ich nicht verheiratet bin, aber ich screen die ganze Zeit alle Leute ab und wünsche mir nur mit denen zusammen zu sein, dann zerstört das unsere Beziehung. Und es zerstört meine Beziehung zu Gott, weil ich bin nämlich nicht mehr zufrieden. Ich stehe da und ich finde, ich habe ein Recht darauf, etwas zu bekommen. Ich bin selbstzentriert. Ich bin nicht mehr gotteszentriert und glaube, Gott, du bist mein guter Versorger, du bist ein toller Gott und ich weiß, du siehst mich und du kümmerst dich um mich. Nein, ich gucke auf das, was ich haben möchte und ich stehe da und sage, und ich hab's nicht. Und ich will's haben. Und Gott, du bist gemein, weil du gibst es mir nicht. Und der, da gibst du es. Das ist Habsucht. Und das ist schlecht. Könnt ihr, glaube ich, so sehen, oder? Ich hoffe. Und dann bringt er die nächsten Worte und die fasse ich zusammen. Unanständigkeit, albernes Geschwätz und Witzelei. Ich habe darüber nachgedacht, wie man das erklären könnte. Hier geht es um Verhalten oder um Worte oder um Bilder, mit denen ich das Schamgefühl einer anderen Person verletze. Und ich möchte besonders auf Bilder rausgehen, weil wir leben in einer Zeit, wo jeder Handy-Uploads hat. Alle möglichen Dinge. Und ich kann einfach von mir selber erzählen, ich war in einer Gruppe, man war gemeinsam Abendessen und irgendjemand hat dann sein Handy hochgeholt und hat einfach einen lustigen Clip gezeigt. Ich war völlig überrascht, dass man so einen lustigen Clip ganz normal in einer Runde von Erwachsenen, die sich nicht besonders gut kennen, zum Besten gibt. Aber ich war voll, das hat mich wochenlang nicht losgelassen. Weil ich dachte, wie kann man, das geht doch nicht. Und es geht mittlerweile sehr gut. Aber es sind Sachen, die in unseren Kreisen nicht passieren sollen, die nicht genannt werden dürfen. Das muss weit weg von uns sein. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das hat die Beziehung von mir zu dieser Person total beeinflusst. Ich kann nicht mehr anders mit der Person hier zusammen sein, als dass das zwischen uns steht. Ich weiß nicht, ob sie das weiß, aber ich weiß es. Das heißt, auch hier, Unabständigkeit, Obszönität, wenn ich versuche, was ist es denn? Es ist zum Beispiel auch, ich übe über jemanden Macht aus. Ich konfrontiere ihn mit etwas und gucke, wie er reagiert. Und es kann, viele Leute merken das schon gar nicht mal. Also ich war die Einzige, die schockiert war in der Runde. Der Rest, für den war das ganz normal. Aber es sollte für uns nicht normal sein. Leute, weil alles, was mit dem Bereich Sexualität zu tun hat, ganz egal was es ist, ist eigentlich ein Geschenk von Gott. Und das soll als solches hochgehalten werden. Und da ist eine Würde dabei. Und die wollen wir als Christen aufrechterhalten darin. Und wir wollen der Welt zeigen, hey, ja, das ist etwas Wunderbares, aber da gibt es eine Würde dabei. Und deswegen möchte ich dich jetzt fragen, wie sprichst du oder was erlebst du mit deinen Kollegen am Arbeitsplatz? Was sprichst du? Ja, es müssen nicht nur Bilder sein, es können Witze sein, es können Anspielungen sein. Es kann sein, dass irgendeiner bei euch reinläuft und man sagt irgendwas. Es kann sein, dass man über irgendeine Frau irgendetwas sagt. Es kann sein, dass man was über einen Mann sagt. Wir Frauen sind übrigens gar nicht mehr so anders als Männer, habe ich mir sagen lassen. Achtet auf eure Worte. Achtet darauf, dass ihr nicht seid wie diese Welt. Und jetzt kommt das Sondern. Und bei dem Sondern ist es jetzt der Schlüssel. Der Schlüssel, wie wir dahin kommen können, dass wir wirklich so leben, wie Gott möchte, dass wir leben. Und dieser Schlüssel ist Dankbarkeit. Den nennt uns Paulus Dankbarkeit. Ich habe erlebt, dass mir jemand seinen Schlüssel anvertraut hat für seinen Briefkasten. Ich soll den täglich leeren. Und ich habe mir gedacht, ja, und dachte mir, ach, ist schon nicht so wichtig, ich leere meinen Briefkasten auch nicht täglich. Ich leere den so alle zweimal die Woche oder so, das reicht dann völlig. Ich habe aber nicht gesehen, wie viel Post derjenige bekommen hat, im Gegensatz zu mir. Und unglücklicherweise kam die Person etwas früher aus dem Urlaub zurück und das war noch bevor ich gedacht habe, dass ich es am nächsten Tag leeren würde. Das heißt, dieser Briefkasten war komplett voll und die Person war sehr enttäuscht von mir. Berechtigt übrigens, weil der Person war das sehr wichtig, dass dieser Briefkasten leer ist und mir war das völlig wurscht, ob dieser Briefkasten leer ist. Und als ich dann bemerkt habe, wie wichtig das für die Person war, hat es mir echt leid getan. Er hat mir wirklich leid getan. Ich habe mich auch ein bisschen geschämt. Und umso überraschter war ich, dass mir die Person wieder ihren Briefkastenschlüssel gegeben hat. Und diesmal habe ich ihn jeden Tag geleert. Aber ich glaube, weil die Person mich kennt, hat sie auch die Zeitung abbestellt und hat sie sich nachschicken lassen. Also auf jeden Fall, da war so gut wie nichts drin. Ändert aber nichts daran, ich war ihr echt dankbar, dass sie mir nochmal dieses Vertrauen entgegenbringt. Und ich möchte euch jetzt an die Epheser erinnern, von denen ich euch erzählt habe. Ihr stellt euch vor, die hocken jetzt bei Paulus drin. Paulus steht hier, und hören sich das an. Und er sagt, und ihr sollt nicht unzüchtig sein. Und ihr sollt nicht unrein sein. Und ihr sollt nicht obszöne Worte verwenden. Und ihr sollt keine blöden Witze machen. Und ihr sollt nicht habsüchtig sein. Und wisst ihr was? Die saßen alle da und haben sich gedacht, ja, ich weiß, gestern noch, vorgestern noch, vorvorgestern noch, ja, kam in meinem Leben vor, ja, das auch, jetzt wo du sagst, ja, schon mal, könnt ihr euch das vorstellen? So ungefähr war es da. Und dann sagt Paulus, seid dankbar. Hä? Wofür? Dass Christus euch so sehr geliebt hat, dass er sich selbst hingegeben hat für eure Sünden, damit durch ihn seid ihr heilig und rein. Ihr seid Heilige, wie es sich geziemt für Heilige. Er erinnert sie neu daran, hey, das habt ihr alles getan, aber seid dankbar, Gott hat für euch bezahlt. Seid dankbar. Und ich glaube, dass ein großes Aufatmen in der Gemeinde war, dass sie gesagt haben, wow, danke. Danke. Wir haben viel Grund, dankbar zu sein. Und ich meine damit jetzt nicht dankbar für die Sonne und dankbar für Blumen und dankbar für schönes Wetter und dankbar für gute Klausuren und dankbar für all diesen möglichen Kram. Wir sollen da auch dankbar für sein. Aber ich meine Dankbarkeit dafür, dass Jesus Christus für dich gestorben ist. Das ist etwas, wofür du immer dankbar sein kannst, in jeder Situation deines Lebens. Das ist etwas, wo du immer mit Dank kommen kannst. Und wenn all diese Dinge in deinem Leben sind und wenn du sagst, hey, ja, es fällt mir voll schwer, nicht diese Filme zu gucken. Das macht keinen Sinn, sich vorzunehmen, ich guck diesen Film nicht, stattdessen laufe ich halt an dem Plakat vorbei. Sondern das Ziel ist zu sagen, hey, ich richte meinen Blick weg von mir, weg von meiner Selbstzentriertheit und ich blicke auf Gott und ich erkenne, hey, was hast du für mich getan? Boah, ich bin dankbar. Und ich schaue auf dich und ich bin gottzentriert. Und das, was wir am Anfang hatten, dieses Weil, es kommt dahin zurück, dass ich sage, hey, weil du das für mich getan hast, will ich gar nicht so sein. Sondern weil du das für mich getan hast, blicke ich auf dich und ich möchte dir gefallen, Gott. Ich möchte euch einladen, für euch selber darauf zu blicken und zu sagen, hey, ich möchte dankbar sein, Gott. Es gibt Sachen in meinem Leben, die sind nicht so, wie sie sein sollen. Aber ich möchte das sehen, was du für mich getan hast. Und ich möchte verändert werden und ich möchte verwandelt werden und ich möchte, dass mein Glauben auch in meinem Verhalten drin ist. Es ist eine Ehre, dass Gott dich Kind nennt. Das ist eine Ehre, dass Gott dir zusagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Und Gott denkt nicht schlecht von dir. Aber ich lade dich ein, mehr Dankbarkeit in dein Leben zu lassen und mehr auf Gott zu blicken. Und ich möchte euch noch zum Abschluss sagen, Dankbarkeit ist keine natürliche menschliche Gabe. Jeder, der Kinder hat, hat in seinem Leben schon erkannt, Dankbarkeit kommt erstens nicht von alleine und zweitens scheint es im Menschen nicht verankert zu sein. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt Kinder, ich rede von irgendwelchen Kindern, und ihr reißt euch ein Bein aus, ihr schleppt die mit in den Zoo, ihr kauft ihnen ein Eis, ihr geht mit den Pommes essen, ihr transportiert sie zurück, ihr geht danach schwimmen, ihr liest ihnen jeden Wunsch von den Lippen an. Dann sagt eines deiner Söhne, deiner Kinder, ich möchte bitte vorne sitzen, du sagst nein, und weil das ist gefährlich und das ist schlecht für dich und überhaupt und sowieso. Abends denkst du dir dann, heute war ich aber gut, heute hatten wir eine super Familienzeit, ich war eine tolle Mutter. Na, wie hat dir der Tag heute gefallen? Also, nicht so gut. Also, aha. das hätte ich leichter haben können. Und warum nicht? Ich durfte nicht vorne sitzen. Okay. War sonst irgendwas gut heute in dem Tag? Waren wir heute vielleicht im Zoo? Ja, Zoo war gut. Waren wir heute Eis essen? Eis essen war auch gut. Gab's Pommes? Ja. Waren wir schwimmen? Ja. War dein Tag heute gut? Ja. Ja, eigentlich war er doch gut. Versteht ihr? Und wir machen das mit Gott auch so. Genau, irgendwelche Mütter hier, die das schon mal erlebt haben? Danke. Wir machen das so mit Gott. Ja, er hat uns Riesiges gegeben und wir gucken auf die kleinen Punkte in unserem Leben, die nicht so sind, wie sie sein sollen. Und dann fragt Gott, und? Alles gut? Und sagst, nein. Statt dass wir sagen, ja, ich bin voll dankbar. Vielleicht habe ich keinen Partner. Vielleicht sind andere Sachen nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ja, vielleicht sieht die Frau meines Nachbarn besser aus als meine. So what? Ich bin dankbar für das, was ich habe. Und ich strecke mich nicht aus nach den Dingen, die ich nicht habe. Und ich blicke auf Gott. Und deswegen nochmal Epheser 5, 1 und 2. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Hey, Gott sagt dir zu, du bist mein geliebtes Kind. Und wie der Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat, so sollen auch wir wandeln. Und da haben all die anderen Sachen, die ich davor genannt habe, einfach keinen Raum, weil die nicht so sind wie Christus. Und weil wir seine Nachahmer sein sollen. So. Herr, und du kennst unser Leben. Du siehst, wo unsere Herzen schnell weggetragen werden. Wo wir schnell Dinge haben wollen, die du nicht in unserem Leben vorsiehst. Die du nicht in dem Moment in unserem Leben vorsiehst. Wo wir uns von der Welt leiten lassen und von den Maßstäben dieser Welt und wo wir uns nicht darum kümmern, was deine Maßstäbe sind und was dir wichtig ist. Herr, wo wir nicht darauf achten, dass du alle Dinge gut und vollkommen gemacht hast und dass du aber einen Raum für alles und jedes hast, Herr, und wo wir diesen Raum missbrauchen und das nicht so leben, wie du es dir wünschst. Herr, da bitte ich, dass du uns überführst. Herr, ich bete, dass wir deine Stimme hören und ich preise dich darüber, Gott, dass du gute Gedanken über uns hast, dass du Gedanken des Friedens hast und nicht des Zorns, dass du uns liebst und dass du uns kennst und dass du uns deine geliebten Kinder nennst. Und ich bitte, dass du uns Kraft schenkst, auf dich zu blicken und gottzentriert zu sein und nicht auf uns zu blicken und selbstzentriert zu sein. Herr, wir wollen im Glauben leben. Herr, wir wünschen uns nichts mehr, als dass unser Leben ein Wohlgeruch für dich ist, Herr. Ich bitte, dass du jede Person segnest, die hier im Raum ist. Amen.